SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute hören Sie die 12. von 14 Folgen des Romans Unser Deutschlandmärchen von Dinche Gütschjeter. Du solltest beim Opferfest das scharfe Messer halten, das dein Vater nie halten konnte. Du solltest in die Moschee gehen und die Stirn auf den Boden legen, wozu ich deinen Vater nie überreden konnte. Du solltest das Geld sparen, Häuser kaufen, Geschäfte machen, wozu dein Vater nie fähig war. Ich habe mein ganzes Leben lang seine Schulden abbezahlt. Du solltest einfach der Mann sein, der mir gefehlt hat, sagt Fatma. Und was macht Dinscher, ihr Sohn? Nichts von all dem, geht noch nicht mal zum Sport oder in die Kneipe, liest nur und will zum Theater. Arme Fatma, armer Dinscher. Es lesen Sema Peuras und Hassan Taschken.
Für solche Sensibilitäten wie deine gibt es im wahren Leben keinen Lohn. Du wirst immer als haltlos, als Nichtsnutz angesehen werden, wirst bei jeder Gelegenheit niedergemacht werden. Achtung und Vertrauen wird man dir nie schenken. Dafür ist dein Wesen zu schwach. Du wirst es schon am eigenen Leib spüren, wirst leiden. Als Ausländer, Gastarbeiterkind hast du schon als Verlierer angefangen. Mit Aktien, Eigentum, Sparbuch und als gestandener Familienvater hättest du der Welt zeigen können, dass du nicht klein zu kriegen bist. Und was machst du? Als ob das Lesen, Schreiben nicht schlimm genug wären, willst du noch ans Theater? Meldest dich für einen Theaterkurs in Köln an. Meine Pflicht als Mutter ist es, dich immer wieder daran zu erinnern, wer du eigentlich bist. Du bist ein Arbeiter. Verstehst du mich? Ein Arbeiter. Diese Menschen, die keine Ahnung von Mühe, keine Sorgen mit Geld haben, werden dich niemals aufnehmen. So wirst du in eine zweite Fremde in der Fremde einziehen und wirst für immer verloren unglücklich sein. Und wer soll dir dann die Hand reichen? Ich werde auch nicht jünger. Eines Tages, wenn du auf dich allein gestellt sein wirst, wirst du deine Mutter besser verstehen. Du wirst noch lange an meine Worte zurückdenken. Obwohl alles so einfach sein kann, nimmst du die steile Treppe, verleugnest deine Pflichten im Leben. Ach, Mutter, hör bitte auf, bitte, ich kann es nicht mehr ertragen. Nein, ich werde nicht schweigen, ich habe genug geschwiegen. Seit ich das Haus deines Vaters betreten habe, schweige ich, weine kalte Tränen und keiner hört mich. Jetzt aber will ich nicht schweigen. Ich habe dich geboren, ich habe dir ein Leben geschenkt und du willst es nicht schätzen? Treibst deine Seele ins Belanglose? Lass mich jetzt wenigstens meine Enttäuschung, meine Wut zur Sprache bringen. Was bedeuten schon diese Worte, wenn ich an deine Zukunft denke? Für dich wird es viel bitterer sein. Ich habe vieles verloren. Wenigstens dich will ich behalten. Lass mich gehen, Mutter. Bitte, löse diese Zügel von meinem Hals. Nein, du wirst nicht gehen. Du wirst hier bleiben. Ich habe dich geboren. Du bist ein Kind von meinem Blut. Du bist all das, was dein Vater nicht vorweisen konnte. Du bist meine zweite Chance im Leben. Alles andere wäre ein Verrat. Verstehst du mich? Dinscha, verstehst du mich? Nein.
Lila Blüten aus einem Traum. Tu mir das bitte nicht an, Mutter. Siehst du nicht? Ich liege hier wie ein müdes Tier und höre das Brennen der Wälder. Überall brennt es. Bitte, Mutter, tu mir das nicht an. Siehst du nicht das Geschwulst der Vergangenheit auf meinem Rücken? Die Schnittwunden auf meiner Brust? Wie lange soll ich das noch mit mir tragen? Ich wollte dich verstehen. Ich wollte dir näher kommen und fiel dabei immer tiefer in den Brunnen. So tief, dass manchmal kein Lichtstreifen mehr zu sehen war. Dich wollte ich entlasten. Nun spüre ich eine Fracht in mir, die unmöglich zu tragen ist. Darüber zu schreiben, versetzt mich in Scham. Aber ich muss darüber schreiben. Es gibt keinen anderen Ausweg mehr. Als Kind habe ich mir oft deinen Tod vorgestellt. Hab mich unter der Treppe versteckt, überlegt, wie es weitergehen kann, wenn du stirbst. Hab stundenlang still in dieser Kammer geweint, mich dort versteckt, wie ein Eichhörnchen, das von einem Marder verfolgt wird, habe um deinen halluzinierten Tod Trauer gehalten, alle Suchen, die in meinem Gedächtnis geblieben waren, wiederholt. Hast du das alles gesehen, Mutter? Du hattest nun einen Komplizen, der dir ein Stück Last abnehmen wollte. Hast du es gesehen, wie oft ich darunter erstickt bin? Diese Hilflosigkeit verbreitete Wut in meinem Gewebe, die nicht mehr ausgeschabt werden konnte. Ich bin dein Sohn, dein Henker. Ich hätte nie den Mut gehabt, dich so im Stich zu lassen und mich davon zu machen. Deshalb wäre es einfacher gewesen, wenn du gestorben wärst, ja. So dachte ich und habe mich dabei nie schlecht gefühlt. Die Vorstellung, ein Leben ohne dich zu führen, erleichterte meine Seele, meinen Körper, meine Träume. Habe mit allen Sünden, Schandtaten einen Prozess durchgezogen, dich verurteilt, mich freigesprochen. Die ganze Vergangenheit sollte mit einem Strich gelöscht werden. Einen Neubeginn habe ich mir gewünscht. Streunte wie ein Hund durch die Straßen, bin in Busse und Züge gestiegen, fuhr nach Berlin, nach Istanbul, habe lange Zeit in Sexkinos verbracht, habe beobachtet, wie Familienväter sich gegenseitig die Schwänze lutschten, das Ficken in versifften Räumen habe ich verfolgt, mich in Gaysaunen in Orgien positioniert, in den Morgenstunden noch die geöffneten Kneipen besucht, habe mit Besoffenen Gespräche über belanglose Dinge geführt, auf den Bänken in Cruising-Arenas mir das Stöhnen, das sich zwischen den Bäumen aufbäumte, angehört. Alles an Liebe, Neigung, Treue wollte ich aus meinem Leben wischen und dem Animalischen näher kommen. 1997 habe ich mein gespartes Geld in die Tasche gesteckt, bin nach Istanbul geflogen. Dort habe ich ein Bett in einem Künstleratelier gefunden. Doch mehr als Künstler lebten hier Transvestiten, Schmuggler, Huren, Zuhälter, Kopierer. Um ein wenig Geld zu verdienen, saß ich mit am Computer und habe Porno-DVDs kopiert, die ab 20 Uhr von dunkelhäutigen Kollegen in den dunklen Straßen von Pera vor Moscheen, Synagogen verkauft wurden. Die schmutzigsten verkauften sich am besten, sagte der Kollege, also haben wir die schmutzigsten oft kopiert. Die Menschen suchten für eigene Abgründe die passenden Bilder. Diese haben wir geliefert. In dieser Zeit habe ich mich auch mit Fischern und Taschendieben befreundet, mir ihre Geschichten angehört. Ich wollte mein Leben mehr als die Geschichte des guten Sohnes. Eine eigene, meine Geschichte schreiben. Heute noch sitze ich skeptisch vor meinen Zeilen, frage mich, ob mir das gelungen ist. Schreibe Gedichte, die keine Gedichte sind, beginne mit Romanen, die ich nach ein paar Tagen als gekünstelt empfinde, stelle meine Sprache immer wieder unter Verdacht. Auch in neuen Abschnitten im Leben nehme ich die Last, die ich von dir geerbt habe, auf meine Schultern. Wenn ich dir das alles erzählen würde, würdest du wahrscheinlich deine Augen senken, vieles davon nicht verstehen. Vielleicht mir den Vorwurf machen, dass dies alles nur selbstgebastelte Probleme sind. Hier werden wir nicht auf einen Nenner kommen. Dafür habe ich die Unschuld längst verloren. Wie Großmutter vor Jahren auf einer Pferdekutsche alles an Heimat, Besitz, Beziehung verloren hat, das Gleiche wünsche ich mir. Wie du dich nach deiner Einreise in Deutschland verloren gefühlt hast, so will ich mit meiner Geschichte auch beginnen. Ich möchte allen fremd bleiben, die von Sicherheit reden. Für diese Welt habe ich keine Zugehörigkeit übrig. Das alles denke ich, versuche meine Gedanken umzusetzen und stolpere immer wieder über deine gesenkten Augen, die mich aufhalten. Diese Blicke, diese stolzen, vor Dürre gespaltenen Blicke, auch dir hängt ein Hasenkadaver zwischen den Zähnen, sein Blut tropft auf deine Arbeitsschürze, ein paar lila Blüten leuchten auf dem Stoff. Mutter, warum tust du mir das an? Bitte, siehst du nicht, wie mich die Angst in ihre Faust nimmt? Ja, ich habe Angst. Angst um mein verpasstes Leben. Angst um meine Sprache. Angst, dass ich nie meine eigenen Gedichte schreiben werde. Angst, die geliehene Zeit im Wartezimmer abzusitzen. Wie oft war es mein Wunsch, dass diese Welt ihr Gedächtnis verliere, dass diese Fluchtgeschichten, diese Haltlosigkeit der Menschheit für immer in Vergessenheit geriete. Reißt alle Krankenhäuser ab, sodass keiner mehr diesen Anästhesiegeruch in die Lungen einatmen muss. Noch mehr, alle Patienten auf Intensivstationen sollen sterben. Auch alle Hilfsbedürftigen, damit der Rest der Menschheit von seinen Schuldgefühlen befreit ist, damit die auch endlich beginnen, ihr eigenes Leben zu leben, damit alle den Ausgang aus diesem Labyrinth finden, damit niemand ratlos vor diesen lila Blüten auf Arbeit schützend stehen muss. Während ich solche Wahnvorstellungen hatte, schaute ich mir viele Kriegs- und Nachkriegsfilme an. Menschengefüllte Waggons, die Arbeitslager, die Gaskammern, alle, die schwach, nutzlos, anders waren, wurden hier entsorgt. Videokassetten mit Tierdokumentation habe ich abgespielt. Auf dem Bildschirm, Mutter, sprangen die Gazellen von dem steilen Ufer in den Mara, in dieses schlammige Gewässer. Viele wurden von spitzen Zähnen in die Tiefe gezerrt. Die letzte Sekunde über der Wasseroberfläche, dieser verschattete Blick der Gazellen. Dieser Blick hat sich hinein in meine Nächte gestochen. Er tat mir weh. Die Keksreste im Mund spuckte ich in ein Tuch. Brüllend habe ich geheult, wie ich mich für meine Gedanken geschämt habe. Bin dann in die Wälder gelaufen, habe nach Bambi gerufen. Bambi wurde zu einem Pseudofreund. Wir waren mit der gleichen Verwirrung ausgestattet. Auch dich habe ich gefragt, warum du nicht vorsichtiger warst, warum du dich vor die Waffe des Jägers gestellt hast. Aus Fürsorglichkeit wirst du bestimmt antworten, aber du siehst, wohin es geführt hat. Ich habe versucht, diese brennende Wunde mit Gedichten von Whitman, Pass, Brasch, Cavafis zu lindern. Es gibt keinen neuen Weg, es gibt keine neue Stadt, schreibt Cavafis, das verstehe ich. Ich werde hierbleiben müssen. Weiterhin wird das Blut auf den blauen Stoff tropfen. Weiterhin werden Hoffnungen hinter lila Blüten versteckt. Mutter, ich bin allen fremd, die von ihrer Heimat reden. Dinscher. So oft habe ich mir gewünscht, in einem Glauben oder an einem Ort Wurzeln zu schlagen. Aber dein Wind hat auch mich gepackt. Mit dem Alter weiß ich, es gibt kein Entwischen mehr. Nun bin ich auch ein Bürger keines Landes, keiner Religion. Und der Boden unter meinen Füßen wird immer eine klar definierte Geografie verfehlen. Vielleicht ist es gut so. Wer weiß. Mit der Grundschule habe ich auch die Moschee besucht, die arabische Sprache gelernt. Der größte Wunsch von Oma war, dass aus mir eines Tages ein Hodja wird. Drei andere hatten mit mir über Monate hinweg den Koran gelesen, ohne ein Wort verstanden zu haben. Man lernte zwar das arabische Alphabet, über die Bedeutung der Wörter wurde aber kein Wort gesprochen. Im Jahr 1993 gab es hier in der Nettetaler Moschee eine Abschlussfeier. Bei der Oma im großen Saal vor hunderten Menschen auf mich zukam und mir ein Goldarmband schenkte. Eine gelungene Show. Es war das Goldarmband, das du mir ein Jahr zuvor im Sommer in der Türkei gekauft hattest. Ich hatte es dir einen Tag vor der Feier gegeben und einen Tag später vor der ganzen Gemeinde wieder geschenkt bekommen. Diese Inszenierung passte exakt zum gesamten Rahmen. Die beseelten Blicke der Menschen, die schönmalende, maßlos übertriebene Rede vom Hodja. Fast hätte er uns als die Propheten der Zukunft ausgerufen. Ein paar Jahre ging es so. Ich konnte fast alle Suren auswendig, wusste aber längst, in all diesen gestellten Zeremonien will ich nicht mehr die Marionette spielen. Zwischen mir und Gott war eine kaputte Brücke. In den Sommerferien in der Türkei war ich der Deutsche. Doch dahin gehörte ich auch nicht. Und in Deutschland? Dazu kann ich heute noch nichts sagen. Auch hier zwischen mir und dem Land ist die Brücke kaputt. Zu oft habe ich versucht, mich wie zu Hause zu fühlen. Oft klappt es nicht. Die Situation in der Fabrik habe ich ja schon beschrieben. 1998 besuchte ich einen Theaterkurs in Köln. Wir wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Ich gehörte zur Sonntagsgruppe. Mein Sprachfehler brachte die Kurskameradinnen und Kameraden immer wieder zum Lachen. Das scharfe R konnte ich nicht rollen. Als Kind fand ich es noch amüsant, wenn die Leute mich deshalb auslachten. Als Jugendlicher schämte ich mich dafür. In meiner Gruppe waren viele Studentinnen und Studenten. In den Pausen haben sie von ihrem Studium, ihren Zukunftsplänen erzählt. Es war ein neues Milieu für mich. Ich hatte natürlich nicht viel zu sagen. Mich interessierte auch mehr, welche Pläne andere hatten. Es wurden Berufe genannt, von denen ich noch nie etwas gehört hatte. Nach kurzer Zeit hatte ich doch ein gutes Gefühl in dieser Gruppe. Ich wurde aufgenommen. Zusammen haben wir Festivals, Ausstellungen, Kinos besucht, über Werke, Filme, Theaterstücke diskutiert. Mein Selbstvertrauen erreichte ein neues Level. Einmal verpasste ich den Zug und Shebnem hat mich mit zu sich genommen. Ich durfte bei ihr übernachten, habe mich schnell auf einen Dreisitzer gekrümmt. Sie kam in ihrer Unterwäsche zu mir, fragte, ob ich nicht mit ihr in ihrem Bett schlafen möchte. Ich fühlte mich wie zwischen zwei Spannbacken, konnte kaum atmen, hab nur mit dem Kopf geschüttelt. Ich habe es schon vor langer Zeit geahnt, dass du schwul bist. Und lachend ging sie in ihr Zimmer zurück. Vor Kälte bibbernd lag ich weitere 2 Stunden auf dieser Couch. Danach stand ich auf und lief noch vor der Dämmerung um 4 Uhr zum Bahnhof. In den letzten Monaten war es sowieso schwierig für mich gewesen, jedes Wochenende ein Zugticket zu kaufen. Im Sommer konnte ich ja noch bei den Bauern ein wenig Geld verdienen, das Gesparte war dann aber bis zur Mitte des Winters ausgegeben. Diese 2 Gründe reichten aus, diesem Abenteuer die Kugel zu geben. Was ich vor ein paar Jahren, am Anfang meiner Lehre, von Fabrikarbeitern zu hören bekommen hatte, sagte mir jetzt eine Studentin der Kunsthochschule im gleichen Ton. Die Bildung spielt oft keine Rolle. Der Mensch ist immer dazu fähig, wenn seine Erwartungen nicht erfüllt werden, das Skalpell durch das Fleisch seines Gegenübers zu ziehen. Diese Verletzlichkeit in mir sollte mich auch in späteren Jahren begleiten. In anderen Theatergruppen, Literaturkreisen. Was am Anfang immer wie ein unermessliches Universum erschien, verwandelte sich in kürzester Zeit in ein enges Ghetto. Die Spielregeln blieben fast immer gleich. Wie es meine Natur ist, war das Finden der eigenen Sprache ein langer Prozess. In der Tasche bewegten sich 2 Sprachen. Aber waren es auch wirklich meine Sprachen? Ich wollte meine Gedanken, Gefühle so formulieren wie Dinscher, alles vergessen und etwas Neues erfinden. Hier kommt die Dichtung ins Spiel, dazu werde ich später schreiben. Vielleicht auch nicht. Das Schreiben hat mich gelehrt, dass es doch möglich ist, die Hülle zu vergessen und nach dem Kern zu suchen. Auch wenn dieses Suchen oft Pein und Zweifel auslöst, ist es immer noch besser, als mit einbetonierten Strophen zu leben. Der Mensch, ein Knoten, Dinscher. Das Jahr 1991. Die Stadtverwaltung baut im Dorf einen Container für Flüchtlinge. Etwa 10 kurdische Männer werden dort untergebracht. Der Polizist kommt in die Kneipe und fragt Vater, ob er mich als Dolmetscher mitnehmen darf. Papa stellt mich zur Verfügung. Von da an werde ich einmal in der Woche mit dem Streifenwagen abgeholt. Natürlich ein bisschen stolz. Die kurdischen Männer sollen eine Liste mit notwendigen Sachen einreichen. Ich führe die Liste. Socken, Unterwäsche, Herd finde ich noch okay. Dann sagt einer, Friteuse. Okay, ich weiß zwar nicht, was es ist, schreibe es mit auf. Ein anderer sagt, einen Lesesessel und eine Leselampe. Finde ich auch komisch, aber ich bin nur der Vermittler. Der Polizist fragt mich, ob der Lesesessel in Samt oder Seide sein soll, Leopardenmuster oder gestreift. Ich ahne, diese Fragen meint er nicht ernst. Ich streiche die letzten beiden aus der Liste. Schon nach 2-3 Wochen beginnen sie untereinander zu streiten. Neben dem Streifenwagen muss auch der Krankenwagen kommen. Ich soll im Krankenwagen sitzen, die anderen im Streifenwagen. Wie nennt man das? Schwanzkrieg? Der Jüngste hatte mit den anderen wetten wollen, dass er als Erster eine deutsche Frau in die Kiste schmeißen würde. Die anderen stellten das in Frage. Das Resultat waren gebrochene Zähne, aufgeplatzte Lippen. Ich wusste nicht, wie ich das alles übersetzen sollte. Nach der Entlassung liefen wir in einer Gruppe zusammen zum Container. Der Polizist kam in seinem Wagen hinter uns her und zeigte den Männern 2 Kühe, die hinten auf dem Feld grasten. »Die da! Könnt ihr ficken!« und fuhr zurück. So langsam begriff ich, wo Menschen zusammenkamen, endete jede Zivilisation. Jede Gerechtigkeit. Jeder kämpft um seine eigene Machtstellung. Jahre später spielen wir im Theater ein Stück über Bergarbeiter. Es soll die Ungerechtigkeiten im Arbeitermilieu, das Unvermögen der Gewerkschaften, die Verbitterung in der Gesellschaft widerspiegeln. Ich soll ein kariertes Hemd tragen? Die Kostümbildnerin holt eins. Auf dem Preisschild steht 150 Euro. So viel bekomme ich nicht einmal für die ganze Woche. Und das Mini-Honorar deckt noch nicht einmal meine Fahrtkosten. Aber ich mache mit. Als junge Ente denkst du ja, dass Ruhm und Geld hinter der nächsten Tür auf dich warten. Als ich mit meinen Gedichten zur ersten Lesung eingeladen wurde, vermittelte der Veranstalter als erstes, dass kein Budget für Honorare zur Verfügung stünde. Das alles bestärkte deine These, dass mein Weg kein richtiger sei. Oder vielleicht doch 50 Euro? Wir wurden auf der Bühne schön vorgestellt. Die Moderatorin und Moderatoren sprachen in hochmelodischem Ton über unsere Arbeit. Zum Schluss kam ein Glas Wasser und ein trockenes Dankeschön. So, Mutter, lernt man, dass innerhalb von Minderheiten wieder andere Minderheiten existieren. Zwischen Friedenssprüchen, Predigten versteckt sich hinter dem Zaun wieder ein neues Gefecht, eine andere Art der Unterdrückung, Unterwerfung. So verstehst du, dass du allein geboren bist, allein sterben wirst. Deshalb suchst du weiter nach deiner eigenen Sprache, denn nur mit Hilfe der Sprache wirst du dich retten können. Hier wollte ich schreiben, wie ich dich manchmal töte. Ich töte dich mit einer Begierde, schamlos. Während du atemlos auf meinem Schoß liegst, bildet sich eine neue Haut auf meinem Fleisch. Die alten Fäden lösen sich auf. Mehr kann ich dazu nicht schreiben. Darf diese Seite leer bleiben? Oder doch? Ich will es doch schreiben. Dincer. Wie oft habe ich deinen Tod halluziniert? Im Kindergarten, in der Schule, später an der Drehmaschine. Jedes Mal blockierte ein Knoten mir die Atemwege. Ich suchte nach stillen Ecken, um meine Tränen vergießen zu können. Papa sollte bitte zuerst sterben. Du würdest auch ohne ihn auskommen. Andersherum war mir das unvorstellbar. Über seinen Tod kamen mir ab und zu Szenen in den Kopf. In einem Traum trug ich ein Hasenkadaver im Mund. Du weißt, wenn der Jäger samstagmorgens mit einer Kiste voller Hasenkadaver die Kneipe betrat, lief ich nach oben, denn ich konnte mir diese schönen erlegten Tiere nicht anschauen. Du nahmst immer zwei, hast in der Küche zuerst nach dem Loch im Fell gesucht und dann mit der Messerspitze die Kugel herausgeholt. So eine Beute hing jetzt zwischen meinen Zähnen, hing über meine beiden Wangen wie der Schnäuzer eines orientalischen Märchenerzählers. Wir sind in der Türkei, im großen Haus meines Opas. Im Haus riecht alles nach Naftalin. Ich schlafe auf dem Balkon, zwischen Krügen und Weizensäcken. Der Muezzin ruft das Morgengebet vom Minarett. Es ist 5.20 Uhr. Ich höre deine Schritte, höre das Krähen der Hähne. Du beugst dich zu mir und flüsterst mir ins Ohr: Dincer, kannst du mich zu deinem Vater fahren? Ich stehe auf, wasche mir das Gesicht. Du wartest schon vorne im Hof, mit deinem vergilbten Koran unter dem Arm. Wir fahren den Hügel hoch. Die Schäferhunde bellen hinter dem Auto her, die Tauben gurren auf den Telefondrähten, die Glocken der Schafe schlagen ineinander. Anatolischer Steppenjazz. Nachdem wir über den Hügel gefahren sind, erreichen wir den Friedhof. Du schlägst deinen Koran auf, beginnst mit deiner geliebten Sure Yasin. In deiner Stimme höre ich das Zittern der Glasscherben. Auf dem Rückweg die gleiche Komposition. Die bellenden Schäferhunde, die gurrenden Tauben, die Glocken der Schafe, dazu deine zitternde Stimme. Dincer, wenn es soweit ist, will ich neben deinem Vater begraben werden. Ich gehöre immer noch zu ihm. Währenddessen ging im Osten die Sonne auf. Zwischen den Getriebegeräuschen der Dreschmaschinen lag nun deine Stimme. In deiner Stimme höre ich das Fallen der Gesteine von den Bergen. Ich erwachte. Auf dem Bauch und an den Hüften spürte ich feuchte Stellen. Dachte zuerst wieder an einen lästigen Samenerguss im Schlaf. Für mich war es jedes Mal unangenehm. Ich hob die Decke und der Gestank verriet, dass es dieses Mal nichts Erotisches war. Ich war wieder 3, 4, 5, hab wieder das Bett genässt. Wie vor Jahren, als du weit weg von uns in einem Krankenhauszimmer lagst.